Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bothoff.
Hallo, schönen guten Abend, Carsten. Ich hoffe, du hattest ein furioses Wochenende mit tollen Kämpfen. Und ja, ich bin gespannt, was du so zu erzählen hast, was auch hinter den Kulissen mittlerweile passiert ist. Weil es ja wirklich ein, zwei spannende Sachen passiert letztes Wochenende.
Oh ja, vor allem auch in den vergangenen Tagen. Ich sag nur, John Jones, Light Heavyweight, Heavyweight. Boah, da ist wirklich viel passiert, aber ich würde sagen, wir fangen bei UFC 252 an. Main Events, Stipe Miocic versus Daniel Cormier, aber ich würde sagen, wir fangen zuerst ein bisschen weiter unten an. Ich würde gar nicht zu sehr auf, naja, ich sag mal so, ich habe alle Kämpfe gesehen, persönlich. Würde ich jetzt nicht über John Dodson gegen Dvalishvili sprechen, das war ein grundsolider Fight, aber zuerst würde ich doch tatsächlich bei Rosenstruik und JDS anfangen.
Definitiv, ich denke mal, das ist für die heutige Podcast-Folge ein sehr guter Einstieg. Und wer schon öfter unseren Podcast gehört hat, der weiß wahrscheinlich, dass ich ein Junior Dos Santos-Fan bin. Hängt einfach damit zusammen, dass ich ihn schon persönlich getroffen habe und schon ein bisschen Smalltalk mit ihm machen konnte. Und dann fühlt man sich halt immer so im Sportler, so im Athleten verbunden und hält dann automatisch zu der Person, die man halt irgendwie schon mal kennengelernt hat. Leider aber musste man ja in der Vergangenheit schon feststellen, dass Junior Dos Santos nach wie vor ein super Kämpfer ist, mit allen Fähigkeiten und Möglichkeiten, einen Kampf zu gewinnen, aber dass seine Nehmerqualitäten doch irgendwie stark nachgelassen haben. Zumindest habe ich persönlich den Eindruck, weil schaut man in der Vergangenheit, der hat ja wirklich schon Schlachten geschlagen und hat wahnsinnig harte Kämpfe gehabt, zum Beispiel gegen Cain Velasquez, und hat da viel Prügel einstecken müssen, aber er war nie jemand, der schnell K.O. gegangen ist. Und über die Dauer der vielen Schlachten, die er da geschlagen hat, habe ich das Gefühl, dass einfach mittlerweile schon sein Kopf, ja, wie soll ich sagen, Schaden genommen hat. Das heißt, dass mittlerweile weniger harte Schläge sehr schnell dazu führen, dass er das Bewusstsein verliert, dass ihm schwindelig wird, etc. Also er scheint einfach nicht mehr so diesen granatenharten Kopf zu haben, oder täusche ich mich da?
Das sehe ich eigentlich genauso wie du. Ich habe nicht das Gefühl, dass als ich ihn kämpfen gesehen habe, als wäre er schlechter als Rosenstruik. Nur, ganz klar, konnte er in dem Fall weniger einstecken. Ich sah JDS, wenn wir jetzt von der Punktwertung reden, sah ich ihn vorne. Aber er war auch der Aktivere. Vor allem zu Beginn des Kampfes, in der ersten Runde, war Junior Dos Santos der Aktivere, aber leider hat er sich da einen sehr, sehr harten Schlag gefangen. Ich glaube, in der zweiten Runde war das, ich bin mir nicht sicher. Und ja, ging dann K.O. Beziehungsweise, ja, er konnte sich dann nochmal aufrappeln und dann ging er richtig K.O. Schade. Vom Skillset her, von dem, was er gezeigt hat, könnte er noch mitspielen, aber sein Kinn ist einfach nicht mehr da.
Ja, hat man in der Vergangenheit auch ab und zu schon gesehen. Er ist nach wie vor gut in Form. Er macht gute Kämpfe, in Anführungsstrichen. Er kann immer mit seinen Gegnern mithalten. Aber wenn es dann zu einem harten Schlagabtausch kommt, dann hat man oft das Gefühl, er kann einfach nicht mehr so hart die Schläge nehmen, wie das mal in der Vergangenheit war. Und ich glaube, man hat es auch früher schon bei anderen Kämpfern beobachten können. Zum Beispiel auch beim Iceman, bei Chuck Liddell war das, glaube ich, ähnlich.
Ja, absolut. Oder bei vielen Kämpfern, die einfach ein bisschen alt geworden sind. Fedor zum Beispiel. Wir haben ja Fedor gegen Ryan Bader. Stimmt. Der ist ja mit dem ersten Schlag, ist Fedor da K.O. gegangen.
Ja, und schaut man sich die alten Ringschlachten an von Fedor bei der Pride zum Beispiel, da hat man ja das Gefühl gehabt, der wäre unzerstörbar. Da haben teilweise Schläge bei ihm am Kopf getroffen, wo du gedacht hast, der Kopf würde wegfliegen. Und er hat das einfach weggeschüttelt mit so einem total nichtssagenden Gesichtsausdruck, halt so Fedor-mäßig. Und dann hat er weitergekämpft. Und es scheint tatsächlich zu sein, ich weiß jetzt nicht, ob es darüber irgendwelche wissenschaftlichen Studien gibt, aber es scheint tatsächlich so zu sein, je mehr du irgendwann an den Kopf bekommen hast, desto eher sagt halt irgendwann das Gehirn, okay, wir machen das Licht aus, wie so eine Art Selbstschutz, und der Kämpfer geht K.O. Ich habe da schon mal was drüber gelesen, aber Ja, das war jetzt auch nicht so wissenschaftlich felsenfest und sicher, dass man sagen kann, zu 100%, das ist so. Aber ich glaube, wir sprechen da aus Erfahrung, dass man das sowohl im Boxen als auch im MMA, und ich habe es auch schon gehört, wo das auch vorkommen soll, ist beim American Football. Da gibt es wohl auch solche Fälle.
Beim American Football ist CTE tatsächlich, also gut, das ist jetzt eine andere Geschichte, klar, aber
Nee, aber
es geht
passt da voll
um
rein.
diese,
Passt da voll rein,
es geht
hast
um
recht.
diese Schlagwirkung auf den Kopf im Endeffekt.
Genau, ja.
Und im Football ist das ein sehr großes Problem sogar. Ein sehr, sehr großes, also im American
Glaubt man
Football.
gar nicht, ne?
Ja,
Ja.
ja, ja. Ja, schade um JDS, Rozenstruik. Boah, mal schauen, wie es mit ihm weitergeht. Ich meine. Ja, ein Ngannou-Rematch wäre jetzt unnötig. Ngannou bekommt wahrscheinlich Stipe. Da kommen wir später drüber zu sprechen.
Ja.
Derrick Lewis hingegen kämpft scheinbar gegen Curtis Blaydes bald.
Hat man angekündigt, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das hundertprozentig safe ist. Da bist du der Experte und ständig auf dem Laufenden.
Ja,
Aber
höchstwahrscheinlich,
gelesen habe ich
sagen
es
wir es.
auch.
Ja, genau. Höchstwahrscheinlich würde ich mal behaupten. Ja, mal gucken, wie es für ihn weitergeht. Ne? Ja. Vielleicht ein Rematch
Ja,
gegen
und ich
Overeem.
meine, für Rozenstruik, ja, würde man zumindest over ihm gönnen.
Ja. Weil, naja, ja, Rozenstruik ist halt auch nicht Championship-Level. Weißt du, wie ich meine? Wurde ja
Ja,
von
das hatten wir ja gegen
Ngannou
Ngannou
aufgegessen.
gesehen. Ne?
Ja,
Das
genau.
war schon, wobei ich hatte mir da mehr versprochen. Ich hatte mir da mehr versprochen. Ich hätte nie damit gerechnet, dass so ein erfahrener Kickboxer, er kommt ja aus dem Kickboxen, dass so ein erfahrener Fighter so schnell K.O. geht gegen einen Ngannou. Ich dachte zumindest, na, so ein, zwei Ründchen würde es dauern und es gäbe ein bisschen mehr Schlagabtausch. Aber ich war dann echt, boah, ich war erstaunt, wie schnell, da kurzer Rabatz gemacht wurde von Ngannou. Also Ngannou ist echt ein Tier, echt eine Maschine. Und ich denke mal, wir werden im Laufe des Podcasts noch auf ihn zu sprechen kommen.
Ja, absolut. Dann hatten wir im Co-Main Event Sugar Sean O'Malley, die Sugar Show, die doch ziemlich schnell vorbei war, oder Matthias?
Ja, die war schnell vorbei. Um das schon mal vorab zu nehmen. War es in der ersten oder in der zweiten Runde?
Es war relativ schnell zu Beginn.
War
Also,
noch in der ersten Runde.
ich meine, es war in der ersten Runde, ja.
Also vom Ablauf her war es so, anfangs ja ausgeglichener Kampf. Sugar Sean O'Malley hat einen guten Eindruck gemacht, sein Gegner aber auch. Und dann kam es dazu, dass O'Malley offensichtlich umgeknickt ist, sich dabei an seinem Fuß verletzt hat und dann auch sein Bein nicht mehr belasten konnte. Also er konnte sich nicht mehr richtig bewegen, er konnte nicht mehr richtig auftreten. Dann kam es zu einem Takedown durch seinen Gegner und heftiges, massives Ground and Pound. Und Herb Dean hat dann relativ schnell den Kampf abgebrochen.
Ja, tatsächlich ist die Situation gar nicht mal so einfach, denn Sean O'Malley ist gar nicht grundlos umgekickt. Umgeknickt, meine ich. Huch. Sean
Ja, das
O'Malley,
sagen jetzt alle, aber sind
ja.
das Vermutungen oder sind das wirklich Fakten? Da bin ich mir halt noch unsicher. Weil er selber hat sich ja noch nicht dazu geäußert, oder? Hast du was gelesen von ihm?
Nee, aber ein Vera, der sagt ganz klar, hier, meine Beine waren einfach zu hart für ihn. Und ja, im Endeffekt, es gibt da ein ganz gutes Video für alle, die Englisch sprechen, von The Weasel oder nur Weasel. Gibt einfach mal bei YouTube ein Weasel MMA mit S, aber Weasel mit S. Da gibt es ein sehr, sehr, sehr gutes Video darüber, was da wirklich passiert. Also, wie er die Situation analysiert, kann ich jedem nur empfehlen. Also vor allem, was Kämpfe analytisch aufbereitet, wenn es darum geht, dann kann man Weasel, ist halt auch ein Amerikaner, der spricht Englisch, sehr empfehlen. Ne? Aber was ganz klar ist, ist die Frage, Sean O'Malley, ist der Hype Train da etwa entgleist? Und wo geht denn die Reise jetzt für ihn weiter? Weil das war schon eine bittere Niederlage auf jeden Fall.
Ja, Ja und nein. Ich meine, noch bitterer wäre es natürlich gewesen, wenn er sich nicht verletzt hätte und wäre gegen Marlon Vera K.O. gegangen, der ja kein schlechter Fighter ist. Auf alle Fälle jemand, der seinen Job sehr, sehr ernst nimmt, der auch ein gutes Interview gegeben hat in der Pressekonferenz nach dem Fight. Also der Junge weiß, was er will und er hat zu keiner Minute in diesem Kampf daran geglaubt, dass er das Ding verlieren konnte. Also er war voller Selbstvertrauen und war auf alle Fälle ein gefährlicher Gegner. Ich sage immer, jeder kann verlieren. Wer nie verliert, hat sich zu schwache Gegner ausgesucht. Ob der Hype-Train jetzt gestoppt ist, ich denke ja. Ich glaube, es ist immer so, wenn einer dann erstmal gebrochen wurde und am Boden lag, dann freuen sich natürlich erstmal alle. Und es ist, glaube ich, immer so, weil es auch vom Kopf her natürlich für den Kämpfer schwierig ist, es erstmal wegzustecken, weil da kommt natürlich auch ein riesen Shitstorm auf dich zu. Du musst selber erstmal die Niederlage wegstecken. Du musst damit klarkommen, dass du halt diesen Schwachpunkt hast, diese Verletzung. Und er ist jetzt zum zweiten Mal an diesem Fuß verletzt gewesen. Also es ist schwierig zu sagen, wie dieser Hype-Train weitergeht. Auf der anderen Seite, wenn er die nächsten ein, zwei Kämpfe da wieder dominant gewinnt, dann ist der Zug auch ruckzuck wieder ins Fahren gekommen und keiner mehr wird an diese Niederlage denken.
Ich habe es mir übrigens nochmal angeschaut. Ja, es kam tatsächlich durch einen Kick von Chito Vera. Dieses Umknicken, sage ich mal, das kam durch diesen Kick. Das heißt, im Endeffekt war es halt keine unglückliche Verletzung in dem Sinne, sondern vielmehr einfach ein, ja, sehr stark gekickter Kick. Und eine ähnliche Szene haben wir ja auch, falls du dich erinnerst, bei Mighty Mouse gegen Cejudo gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das war das Rematch, wo Cejudo dann plötzlich angefangen hat, mit dem Bein zu zittern, sage ich mal. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen daran und genau dasselbe war hier auch der Fall. Ich weiß nicht, ob da ein Nerv getroffen wird oder was genau da passiert. Das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein
Ja,
Kick.
es haben ja verschiedene Kampfsportler und Trainer sich im Internet schon geäußert. Meinten, es würde halt dadurch kommen, dass man tatsächlich da einen Nerv trifft und dass der Fuß dann sich anfühlt wie eingeschlafen. Und dann hast du natürlich, jeder kennt das wahrscheinlich, jeder hat das schon mal gehabt, dass ihm der Fuß oder die Hand eingeschlafen ist. Man hat dann darüber keine Kontrolle mehr und hat dann auch, wenn man auftritt, kein Gefühl mehr. Und da kann es natürlich dann schnell passieren, dass ich umknicke. Also, wem das schon mal passiert ist, der kann das mit Sicherheit bestätigen. Der Fuß ist eingeschlafen, man hat dann keine Möglichkeit mehr, sich groß zu bewegen. Man muss dann ganz vorsichtig auftreten. Man spürt halt einfach den Fuß nicht mehr. Man weiß nicht mehr, stehe ich jetzt drauf oder stehe ich nicht drauf. Das heißt auf gut Deutsch, der Fuß ist tot. Ich selber habe das jetzt im Kampfsport noch nie gehabt. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich habe noch nicht so viele Kicks jetzt gegen die Wade bekommen. Bei mir sind die meisten Kicks ab der Gürtellinie oben eingeschlagen oder mal ein Low-Kick gegen den Oberschenkel. Aber so viele Wadenkicks habe ich jetzt noch nicht bekommen. Man muss auch dazu sagen, dass gerade dieses Kicken zu der Wade ja auch jetzt erst in relativ kurzer Zeit so modern geworden ist. Man sieht es immer mehr in den Kämpfen, dass die Low-Kicks nicht mehr nur zum Oberschenkel gehen, sondern tatsächlich auch zur Wade. Und dann kann es natürlich durchaus sein, schenken wir dem Glauben, was da jetzt aktuell so gesagt wird, dass halt dieses Taubheitsgefühl entsteht und dass dadurch dann dieses Umknicken im späteren Kampfverlauf dann bei Sean O'Malley so gekommen ist.
Ja, also was wir auf jeden Fall gesehen haben, war eben dieser Kick. Und kurz, also wirklich sehr kurze Zeit später, 5 Sekunden später, war O'Malley auf sehr wackeligen Beinen oder sein rechtes Bein. Da ist er umgeknickt in diesem Moment. Und schaut es euch mal im Replay an. 2 Minuten 47, glaube ich, war der Kick. 2 Minuten irgendwas, einfach kurz weiterschauen. Dann merkt ihr, okay, aufgrund dieses Kicks ist O'Malley abgeknickt. Also es war in meinen Augen jetzt keine unglückliche Verletzung, so wie man es gedacht hat. Man dachte sich ja, okay, shit, Sean O'Malley, dem ist es schon mal passiert. Damals konnte er den Fight noch gewinnen, hat dann sogar liegend sein Octagon-Interview gegeben mit Joe Rogan. Aber jetzt war es tatsächlich eine andere Geschichte, denn jetzt war es tatsächlich eine Aktion von Vera, die ihn da zu Fall gebracht hat, ja.
Letztendlich ist es auch komplett egal, das Ding ist verloren. Wie du schon gesagt hast, der Zug ist ein wenig entgleist. Den Shitstorm muss er jetzt abkönnen. Wir können allerdings nur hoffen, und ich glaube, da spreche ich für jeden Kampfsportfan, dass er sich von der Verletzung wieder erholt, weil egal, ob man ihn mag oder nicht, man sieht ihn gerne kämpfen, weil er halt schon eine gute Show im Käfig abliefert. Das finde ich schon, dass es ein Kämpfer ist, wo es Spaß macht zuzuschauen. Und auch diesmal hat es ja wieder ein spannendes Endergebnis gegeben. Also ich hoffe schon, dass er schnell wieder fit ist und dass wir noch ein bisschen Vergnügen mit ihm haben. Es sind halt immer die Kämpfer, die polarisieren, die dann auch mal aus dem Sattel gehoben werden. Das haben wir des Häufigeren schon gehabt. Wir müssen halt schauen, was die Zukunft bringt. Aber wir brauchen so Typen, die halt polarisieren, weil das halt die einfach sind, die man sich gerne anschaut. Und er ist so ein Typ. Und da haben wir auch noch einen Johnny Walker. Wir haben einen Sugar Sean O'Malley. Wir hatten jetzt vor kurzem den, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Shimaev, genau, da haben wir es, danke. So Typen brauchen wir einfach. Die beleben das ganze Geschäft und da freut man sich einfach, wenn die demnächst wieder kämpfen können. Und ich hoffe auch, er ist schnell wieder fit. Und dann gucken wir mal, ob der Zug wieder in die Spur kommt.
Ja, du hast es gesagt. Ich hoffe nicht nur, dass er sich von dieser Verletzung erholt, sondern natürlich auch von der Niederlage. Denn Sean O'Malley war ungeschlagen. Jetzt hat er eine sehr ärgerliche Niederlage einfahren müssen. Schauen wir mal, ne? Ja, dann würde ich sagen, Matthias, hast du deine Taucherbrille dabei? Deine Schutzbrille?
Selbstverständlich habe ich die dabei, weil jetzt wird ja mittlerweile offiziell gefordert von allen Seiten, dass man jetzt nur noch mit Brille kämpft.
Genau. Wir sprechen über Stipe Miocic versus Daniel Cormier, die Trilogie. Und ich bin ehrlich, der Fight hat im Endeffekt genau das abgeliefert, was er versprochen hat. Geiles Striking, interessantes Grappling, Clinch Game, Eye Pokes auf beiden Seiten, wobei man auch dazu sagen muss, klar, auf der einen Seite Karma, sagt man so schön, auf der anderen Seite hat der Eye Poke von Stipe an DC, der hat schon ordentlich gescheppert, ja, auf gut Deutsch. Der hat schon reingehauen. Aber ich muss wirklich sagen, ich war so begeistert von diesem Fight. Beide haben 110% gegeben. Aber Stipe war auch vor diesem Eye Poke schon. Dieser Eye Poke hat in meinen Augen den Kampfverlauf nicht geändert. Stipe war an diesem Abend der Bessere und hat unfassbar gut gekämpft.
Ja, hast du alles schon gut weitergegeben. Es war unheimlich viel Action in dem Kampf. Man hat kaum Zeit gehabt, durchzuatmen. Man hat in jeder Minute, jeder Sekunde des Kampfes das Gefühl gehabt, es kann was Entscheidendes passieren, oder? Egal, ob jetzt von Stipe oder von DC. Beide waren, ich finde, auf Augenhöhe. Ich denke schon, dass es ziemlich ausgeglichen war. Beide haben gute Treffer gelandet. Wobei mir Stipe sehr gut gefallen hat schon, als er angefangen hat, weil er einfach unheimlich konzentriert und austrainiert aussah. Ich glaube, ich habe ihn noch nie so leicht gesehen. Er war definiert, muskulös, gut in Shape. Er hat einen guten Gameplan gehabt. Er hat gut angefangen, hat zwar dann immer wieder sich zu wenig bewegt, hat ja schwere rechte Haken von DC eingesteckt. Aber so insgesamt von den Bewegungen her sah das schon alles sehr, sehr gut aus, was er gemacht hat. DC an sich hat ja für mein Empfinden eigentlich so wie immer gekämpft. Sah jetzt auch nicht mehr oder besser oder weniger oder schlechter gut austrainiert aus. Er sah eigentlich aus wie immer. Man weiß, dass er halt einfach ein bisschen mehr Körperfett hat, aber trotzdem locker immer 5 Runden gehen kann, auch nicht müde wird. Also steckt unheimlich viel Power in dem Typen. Ich finde, er hat am Anfang gute Ansätze gehabt, als er noch versucht hat, auch mit Takedowns zu arbeiten. Ich habe das später im Kampfverlauf ein bisschen vermisst, Und wenn ich jetzt Reporter wäre oder wenn ich ein Freund von DC wäre, das Erste, was ich ihn fragen würde, ey, warum hast du so einen Weltklasse-Boxer die ganze Zeit boxen wollen? Auch wenn DC mehr das Dirty Boxing gemacht hat, also mehr eine enge Distanz versucht hat, mit harten Schwingern zu treffen, hätte ich doch erwartet, dass er einfach mehr den Bodenkampf sucht. Oder wie hast du es gesehen?
Ich denke, alle haben mit mehr Wrestling seitens Cormier gerechnet. Das heißt, ich ging auch mit der Erwartung rein, okay, das wird 5 Runden lang Bodenkampf. Und ich denke, Cormier hätte schon durchaus auch die Ausdauer, ne, so ein starkes Grappling durchzuziehen. Ich meine, war bei den Olympischen Spielen dabei, ist Vierter geworden. Hat gegen die besten Leute geringt und gerungen. Entschuldigung, gerungen. Ich mache immer denselben Fehler und sage geringt. Ja, DC hätte das schon machen können. Aus irgendeinem Grund hat er es nicht gemacht. Aber klar, man hat eigentlich damit gerechnet.
Warum macht es ein Kämpfer nicht? Ich würde ihn echt mal gerne fragen. Liegt es daran, dass ein Stipe Miocic ihm die Chance nicht gegeben hat? War er einfach zu gut von der Beinarbeit her, von der Defensivarbeit, dass DC einfach nicht die Möglichkeit gesehen hat, in den Takedown zu gehen?
Nee, ich
Für
denke
mich hat sich
nicht.
das eigentlich nicht so gezeigt, weil ich habe oft
Ja.
gesehen, dass DC harte Treffer gelandet hat und dann versucht hat, mit Boxtechniken nachzusetzen, während ich ihm als Coach, als Trainer geraten hätte, wenn du siehst, du hast ihn angeschlagen, dann setz nicht im Stand nach, sondern versuch den Takedown zu machen und versuchen am Boden dann K.O. zu schlagen oder zu dominieren. Aber er hat immer dann weiter versucht, im Stand zu boxen und dann hat Stipe genügend Zeit gehabt, sich wegzubewegen oder an irgendeiner anderen defensiven Möglichkeit zu arbeiten, um da wieder wegzukommen. Deswegen, ich raff es nicht. Ich würde
Ja.
es gerne wissen. Mich interessiert es einfach als Kampffan.
Ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass man sich einfach denkt, hey, ich habe ihn beim ersten Fight in der ersten Runde ausgenockt. Beim zweiten Fight war ich im Stand bis zur vierten Runde der Bessere.
Ja.
Wieso sollte ich jetzt was ändern? Es hatte mehr oder weniger beide Male Erfolg, bis beim zweiten Fight eben diese Bodyshots dazu kamen, ne? Das heißt, in der ersten Runde ausgenockt. 4 Runden lang im Striking gewonnen. Warum sollte ich jetzt im dritten Fight was ändern, wenn ich ja Erfolg gegen Stipe damit hatte? Ne? Ja. Schade für DC. Klar, was ich persönlich auch sehr schade finde, ist die MMA-Media, die jetzt nur über DC berichten. Und ich bin ehrlich, mich regt es total auf, dass ich jetzt sehe, wie sie alle den Eye-Poke von Stipe an Cormier posten. Und danach schreiben, so sah Cormiers Auge nach dem Kampf aus und so weiter. Denn man muss natürlich auch verstehen, DC arbeitet auch für ESPN. Hat da seinen Podcast mit Ariel Helwani und so weiter. Und jetzt postet halt ESPN, wow, so hart war der Eye-Poke und so weiter. Und die Journalisten von ESPN posten das auch. Und im Endeffekt, wo waren diese Bilder, als DC im ersten Fight an Stipe einen Eye-Poke verpasst hat und ihn 10 Sekunden oder 5 Sekunden später ausgenockt hat? Oder wo waren diese Bilder beim zweiten Fight gegen Stipe? Das stört mich irgendwie ein bisschen. Ich finde, das hat alles so einen Fadenbeigeschmack. Ich meine, Stipe hat gerade bewiesen, dass er der Greatest of All Time im UFC Heavyweight ist, aber keiner redet über Stipe. Die Leute reden alle nur über die großartige Karriere von Cormier, was natürlich auch richtig und gut ist. Ich meine, er tritt zurück und so weiter und er hat es verdient, dass man ihn feiert zum Karriereende. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, hey Mann, vergiss doch Stipe nicht. Das ist der baddest Motherfucker on the planet.
Kann ich nachvollziehen. Ich kann auch dazu sagen, dass ich persönlich das Gefühl hatte, korrigiere mich, falls ich mich irren sollte, dass auch in der Vergangenheit immer schon relativ wenig über Stipe berichtet wurde. Er scheint irgendwie bei den Medienvertretern nicht so anzukommen. Es fehlt einem, also dafür, dass er der beste Schwergewichtskämpfer aller Zeiten in der UFC ist, hat er eigentlich relativ wenig, wie soll man das nennen? Mediensupport, Unterstützung irgendwie. Es ist immer sehr zurückgezogen, sehr verhalten, was man über ihn erfährt. Ihm kommen eigentlich so die richtigen Ehren, die er verdient, kommen ihm nicht zugute. Und man hat das Gefühl, aus irgendwelchen Gründen mögen die den nicht. Das ist jetzt nur ein subjektives Empfinden von mir, aber vielleicht ist da auch ein Happen Wahrheit dran, weil du hast es ja auch gerade angesprochen, dass zum Beispiel jetzt in der Situation auch wieder sehr viel Wert darauf gelegt wird, über den Eye-Poke zu reden bei DC. Dabei hatten wir das ja in allen drei Kämpfen und in einem Kampf sogar vielleicht sehr, sehr entscheidend für Stipe, der da auch einen bösen Eye-Poke hatte und vielleicht sogar dadurch diesen Haken hat nicht kommen sehen können und dadurch K.O. gegangen ist im ersten Kampf. Also ja, es ist vom Gefühl her für mich eine etwas einseitige Berichterstattung, aber vielleicht irre ich auch.
Ja, dann stellen wir uns natürlich die Frage, wie geht's weiter, denn John Jones ist kein Champion mehr. Wir sehen bei UFC 253 neben Adesanya vs. Costa im Main Event, sehen wir im Co-Main Event Dominic Reyes gegen Jan Blachowicz. Dominic Reyes verteidigt damit zum ersten Mal seinen Gürtel. Und ja, das ist krass, weil ich habe gelesen, das ist seit 9,5 Jahren das erste Mal, dass kein Jones oder Cormier der Champion im Light Heavyweight ist.
Wahnsinn, ja, es ist eine Hammer-Nachricht gewesen. Also ich habe auch gezuckt. Und ja, ich bin jetzt mega gespannt, wie es weitergeht. Welchen Kampf werden wir jetzt als nächstes im Schwergewicht sehen und wie motiviert ist Stipe? Welchen Kampf wird er annehmen?
Was Dana White mittlerweile klar gemacht hat, jetzt vor ein paar Stunden erst, Jones kommt nicht vor Ngannou dran. Das heißt, Ngannou gegen Stipe, das Ding steht, daran wird nichts gerüttelt. Jones kommt zwar ins Heavyweight, schön und gut, sagt Dana White, aber Jones bekommt nicht vor Ngannou den Kampf gegen Stipe.
Das hat er klar und deutlich gesagt, das habe ich auch gehört, beziehungsweise gesehen. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, korrigiere mich, auch wenn ich mich hier täuschen sollte, Dana White ist so ein bisschen angepisst, was John Jones betrifft.
Ich kann es mir vorstellen, ich meine, wäre einer meiner Mitarbeiter, sage ich mal, so eine Prinzessin, die aber auf der anderen Seite verhaftet wird, positive Dopingfälle. Ich kann mir gut vorstellen, dass die UFC wütend ist, weil sie sehr viel für John Jones getan hat. Da reicht einzig und allein das Beispiel, dass sie das Event von Vegas nach Los Angeles verschoben haben. 4 oder 5 Tage vorher, und das ist eine Entfernung von 400 Kilometern. Das ist nicht, du nimmst einfach mal die nächste Ausfahrt auf der Autobahn, sondern das ist ein ganz ordentliches Stück. Und allgemein, als dieses Hit-and-Run-Ding war, als er ein Auto angefahren hat, wo eine schwangere Frau drin saß und einfach weggerannt ist, die UFC hat ihn zurückgeholt. Als er positiv getestet worden ist nach dem zweiten Fight gegen Cormier, die UFC hat ihn zurückgeholt. Dann
übrigens zweimal positiv getestet. Genau. Ne?
Ja, das eine Mal waren ja Dickpills, weiß man ja.
Ja, ist klar,
Und dann eben die Sache mit den Picograms. Die UFC hat alles getan, dass Jones kämpfen kann. Und plötzlich sagt John Jones, die Bezahlung gefällt mir nicht, ich will nicht. Wir verhandeln jetzt neu. Weißt du, wie ich meine? Das kann ich mir gut vorstellen.
Ich bin da voll bei dir. Also er ist jetzt wirklich nicht in der Situation gewesen, dass ich hätte beschweren können. Ich glaube, wenn er nicht seinen Namen hätte und hin und her, hätte auch sein können, das wäre Karriereende gewesen. Und er hat Glück gehabt, dass die UFC ihn gestützt hat, zurückgenommen hat, weiter hat kämpfen lassen. Wobei das natürlich auch wieder so ein Nehmen und Geben ist. Die UFC hat natürlich auch gesehen, dass mit einem John Jones noch Geld zu verdienen ist. Aber auf der anderen Seite hat natürlich auch viel, viel Negativ-Image zur UFC beigetragen. Also letztendlich ist es ein ausgeglichenes Ding. Aber er hat jetzt in der Vergangenheit so ein bisschen, hat man das Gefühl gehabt, auf alles geschissen. Zu wenig Geld, keinen Bock da zu kämpfen und jetzt höre ich auf und dies. Also ganz komische Anwandlungen, die er da an den Tag gelegt hat. Ja, und jetzt dann der Schritt zu sagen, ich lege meinen Titel nieder. Was meinst du, wie sehr brennt er wirklich darauf, diesen Schwergewichtstitel zu kriegen? Oder ist es nur so ein John Jones Show-Gelaber-Nummer, um im Gespräch zu bleiben und sich wichtig zu machen?
Nee, ich kann mir schon vorstellen, dass Jones einen Stipe kämpfen sehen hat im Stand und sich selber gesagt hat, hey, ich kann den besiegen. Ich bin besser. Weißt du,
Das denke ich auf jeden Fall, dass er das denkt.
es wird kein Publicity-Stunt sein, sondern Jones wird schon hochgehen ins Heavyweight und er will es den Leuten vermutlich einfach nochmal zeigen. Klar hätte er das auch machen können, indem er nochmal gegen Dominic Reyes gekämpft hätte. Aber vermutlich will er in die noch größere Challenge, ne, bei den noch schwereren Kämpfern und so weiter, mit Killern wie einem Ngannou, einem Stipe und ja, das war es dann auch schon. Und ne, dort will er sich beweisen. Und wir dürfen nicht vergessen, Anthony Rumble Johnson wieder im USADA Testing Pool.
Ja, die
Der
nächste
will
aufregende
zurück.
Nachricht. Aber der will nicht ins Schwergewicht, oder? Der will ins
Ah,
Leichtschwer,
ich
oder?
hab aber seine Halbschwergewicht. Light
Halbschwergewicht.
Heavyweight, wörtlich übersetzt, heißt zwar Leichtschwergewicht, aber es klingt irgendwie so komisch.
Ja.
Leichtschwergewicht? ja, ich weiß nicht. Also, ich sehe die Bilder von Rumble und stelle mir zwei Fragen. Frage 1. Wie kommt er überhaupt 6 Monate clean durch die USADA? Frage 2, wie schafft er es bitte in das Light Heavyweight? Ich meine, klar, wir haben auch mal, das dürfen wir nicht vergessen, ein Anthony Rumble Johnson im Welterweight gesehen. Es ist noch nicht Halloween und so weiter, aber falls ihr euch gruseln wollt, dann gebt einfach mal ein Anthony Johnson Welterweight. Und dann wisst ihr, was abgeht. Also, das war wirklich. Das sind erschreckende Bilder von seinem Weightcut damals. Und ja, also ich kann mir gut vorstellen, ne, ja, im Endeffekt kann es sein, dass er sich dachte, hey, Jones ist weg aus dem Light Heavyweight, Gustafsson ist da auch weg, ich besiege die jetzt alle. Ich habe Power, Thiago Santos besiege ich und so weiter. Auf der anderen Seite kann ich mir auch denken, dass er sich gerade, weil im Heavyweight die Herausforderung wartet, ins Heavyweight geht.
Tja, ich bin gespannt, ob er überhaupt in den Käfig geht, aber der müsste schon ganz schön abspecken, da gebe ich dir vollkommen recht. Also bin ich auch mal gespannt, wie er das machen will.
Ja.
Aber um nochmal unserem Champion ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Du gehst fest davon aus, dass Stipe weitermacht und dass er Ngannou kämpfen wird.
Ja. Also ganz
Ich habe
fest.
immer noch die Befürchtung, dass der vielleicht auch zurücktritt.
Nee, er sagt ja selber, er will seinen alten Rekord nochmal brechen mit den meisten Titelverteidigungen. Sagt er selber. Also Stipe macht ja nicht den Anschein, als ob er zurücktreten will. Klar, er sagt, er braucht erstmal Zeit und denkt nach und so, aber. Also er hat nie, soweit ich weiß, hat er nie offen gesagt, er denkt ernsthaft über einen Rücktritt nach oder sowas. Weil, ich weiß nicht. Ne? Ich meine, klar, Stipe ist jetzt auch schon 37, glaube ich. Ist auch nicht mehr der Jüngste, aber er hat ja gezeigt, dass er es noch drauf hat.
Ja. Ja, so ein Kampf gegen John Jones. Gut, am meisten gewinnen kann natürlich John Jones dabei. Aber ich denke auch für Stipe wäre es rein finanziell gesehen nochmal eine interessante
Na,
Nummer.
erstmal muss er an Ngannou vorbei. Erstmal muss er
Ja.
an Ngannou vorbei, ne? Also,
Das wollte ich jetzt nachschieben.
ja.
Ngannou ist auf alle Fälle ein gefährlicher Gegner. Ich denke auch, dass der sich weiterentwickelt hat. Und das wird, glaube ich, nicht so einfach wie bei dem ersten Fight gegen Ngannou. Also Ngannou ist echt einer, der einem Angst machen kann. Wenn
Ah, lass
der
uns
psychisch voll auf
mal.
der Höhe ist, und nicht so ein Derek Lewis-Ding hinlegt, dann ist es echt schon ein Hammer, der Typ.
Lass uns da am besten näher drauf eingehen, wenn der Fight wirklich steht, sonst wiederholen wir, wenn es soweit ist, einfach nur das, was wir jetzt prognostizieren, ja, quasi. Und wer weiß, vielleicht kommt es ja sowieso ganz anders. Ich würde sagen, schneiden wir am besten nochmal die nächste Fight Night an.
Ja, da sollten wir nochmal ganz kurz drüber sprechen, auch wenn jetzt nicht so viele Kämpfer auf der Fight Night Namen haben.
Ja, wir haben im Main Event Pedro Munhoz. Hat zuletzt gegen Cody Garbrandt gekämpft und Aljamain Sterling. Der trifft auf Frankie Edgar.
Frankie Edgar, ja, auch nicht tot zu kriegen, der Typ. Der hat ja auch schon alles und jeden gekämpft. Max Holloway, Brian Ortega, Jose Aldo, Chad Mendes, Uriah Faber, BJ Penn. Der hat schon jeden gekämpft, oder? Also schon so eine kleine Legende, könnte man sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Frankie Edgar, Henderson hat er gekämpft.
Auch schon ewig dabei auch.
Alle.
Ex-UFC-Champion. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja. Hat damals ganz spektakulär, glaube ich, den Titel gewonnen gegen BJ Penn.
Ich bin mir nicht sicher.
Oder? Hat er nicht da den Titel geholt? War nicht BJ Penn Titelträger und er hat sich das Ding dann geholt?
Ich glaube, als BJ Penn Champion war ich in der 4. Klasse oder so.
Okay.
Ich habe damals noch keine
UFC geschaut. Zumindest hat der Frankie Edgar, ja, aber ich schon, mein Lieber. Aber es wäre 2010 oder so gewesen, ist ungefähr 10 Jahre her. Der hat auf alle Fälle 3-mal gegen BJ Penn gekämpft. 3-mal und jedes Mal hat...
2010.
Ja, 3-mal hat BJ verloren gegen den.
Ja, nee, da war ich nicht mehr in der Grundschule, da war ich doch schon ein bisschen älter.
Naja. Aber das nur am Rande. Ja, aber kommen wir jetzt aktuell, wie gesagt, Frankie Edgar schon so eine Legende in dem Sport. Und einfach nicht tot zu kriegen. Jetzt hat er wieder einen Kampf gegen einen sehr starken Gegner. Er kommt, glaube ich, der Munhoz hat den letzten verloren gegen Sterling. Ne?
Mhm, und davor gegen Garbrandt gewonnen.
Das war auch ein spektakulärer K.O. Also Munhoz ist auf alle Fälle ein harter Typ. Also der ist nicht zu unterschätzen. Frankie Edgar kommt, glaube ich, 2 Niederlagen oder so. Ne?
Ja, Korean Zombie und Holloway.
Ja, okay, ist auch keine Schande, gegen Max Holloway zu verlieren.
Ja, wobei er auch schon sehr eindeutig verloren.
Ja, fand ich auch. Da war er auch sehr gedemütigt. Ich kann mich noch an die Bilder erinnern, wie er da aus dem Cage rausgeht und echt völlig gefrustet und war.
Sein Kind auch in den Käfig gekommen ist, ne?
Hat er kein Land gesehen, ne? Das war eine bittere traurig. Niederlage.
Ja. Ja.
Ja, was haben wir zu erwarten? Auf alle Fälle einen guten Kampf, würde ich sagen.
Ja, ein geiler Fight. Kann man sich drauf freuen, kann man sich sehr gut anschauen, glaube ich.
Ja.
So, dann haben wir im Co-Main Obin St. Preux. Der trifft auf Alonso Menifield. Dann haben wir Mike Rodriguez gegen Marcin Preshnio. Und Daniel Rodriguez gegen Takashi Sato. Ja.
Sind jetzt, glaube ich, Kämpfer, zu denen wir nicht so viel sagen müssen.
Ja, und Vincent Prue lohnt sich eigentlich. Klar, die wichtigsten Kämpfer hat er verloren. Bei den wichtigsten
Kämpfen aber in der Vergangenheit hat er mir gefallen, ey. Da war so schneckenfett teilweise und man hat fast das Gefühl gehabt, er wäre ein bisschen lustlos gewesen. Keine Ahnung, was da mit ihm los war. Er hat schon besser ausgesehen, definitiv. Also ich kenne ihn anders. Aber, ja, wie gesagt, so die letzten Kämpfe. Obwohl der Kampf, der letzte, glaube ich, da war er ja im Schwergewicht, ne? Oder wo hat er da gekämpft, wo er so fett war? Weiß ich nicht mehr. Diesen Ben Rodwell da, das war.
Ja, der Fight war im Heavyweight, ja.
Ja, siehst du, der sah schlimm aus. Das war auch ein ganz ekliger Fight.
Ja, ich meine, gegen Ben Rodwell muss man auch erstmal verlieren. Und wer gegen Andrei Arlovski verliert, ja, das hat schon was zu heißen. Nein, Spaß. Ja, ne? Also, sind gute Kämpfer. ich freue mich drauf, aber ist jetzt eigentlich vom, ne, vom Aufbau her nicht die wahnsinnigste Fight Night 2020.
Nein, kein Kampf wird da irgendwie die jeweilige Gewichtsklasse groß verändern, oder?
Ich wäre mir da nicht so sicher im Bantamgewicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn wir einen Frankie Edgar sehen und einen Pedro Munhoz, beide kommen jetzt nicht mit 10 Niederlagen in Folge in diesem Fight. Also ich kann mir schon vorstellen, der Sieger trifft dann auf Marlon Moraes und der Sieger trifft dann auf den Champion. Wen denn sonst? Ich meine, das wäre etwas, was Sinn ergeben würde. Ich meine, Cody Garbrandt geht ja runter ins Fliegengewicht. Der kämpft gegen Figueiredo. Und im Bantamgewicht, da haben wir ja dann Pedro Munhoz auf der 5. Frankie Edgar gar nicht gerankt. Aber Pedro Munhoz ist halt auf der 5. Und wenn er jetzt gegen einen Ex-Champion wie Frankie Edgar gewinnt, oder Frankie Edgar gewinnt, kann ich mir schon vorstellen, dass man einen Fight gegen Marlon Moraes bucht. Also es kann schon sein, dass wir hier vielleicht einen zukünftigen Titelanwärter sehen. Das kann schon gut sein.
Ja, muss man abwarten, aber ich denke, wird schwer für beide.
Es wird schwer gegen Marlon Moraes, wenn es soweit ist. Ja.
Das kommt halt dann noch. Also sind sie noch schon noch ein Stück weg, aber beide sind noch nicht aus dem Rennen. Also das gebe ich dir natürlich recht. Das sind, und Frankie Edgar ist immer einer, der alles gibt. Also ich glaube, es gibt keinen schlechten Edgar-Kampf. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der schon mal, wenn der in den Käfig geht, gibt er eigentlich immer Vollgas. Also die Kämpfe von ihm sind interessant. Und Pedro Munhoz ist jetzt auch keiner, der auf Abwarten und Taktik sich verlässt. Ja. Das sind zwei super Kämpfer. Das lohnt sich auf alle Fälle, den Kampf anzuschauen. Und es ist ja auch so, dass wir tatsächlich am Freitag auch noch Bellator haben. Und da wird ja das Aushängeschild von Bellator, glaube ich, kämpfen. Ryan Bader, Double-Champion bei Bellator. Also da gibt es dann auch noch was zu gucken.
Ja, also mich würde es tatsächlich interessieren, ob Bellator in Deutschland Fans hat. Also mich würde es, ich meine, ne, mir wurde letztens klassisch in den YouTube-Kommentaren der Vorwurf gemacht, ey, mach doch mal was über Bellator. Und dann habe ich mal geschaut, ne, was auf YouTube so abgeht bei Bellator. So, ich meine, ja, es gibt ja viele MMA World, The Weasel und so weiter, ne? Die großen Amis. Keiner berichtet über Bellator. Die einzigen,
krass, ne?
Die Bellator-Videos machen, sind Bellator selber und MMAfighting.com, weil die scheinbar die Highlights benutzen dürfen. Aber sonst sind das so kleine Podcasts, die das nutzen, um eben eine Nische zu finden. Aber im Mainstream ist Bellator in den USA irrelevant.
Ja, es wundert mich, dass die so. Sie haben gute Kämpfer. Also da sind wirklich ein paar interessante Kämpfer dabei, die ich mir auch gut in der UFC vorstellen könnte. Aber trotzdem, die gehen echt ein bisschen unter. Ja, das muss man schon sagen. Das
Problem ist einfach bei Bellator auch, dass es eher so ein Auffangbecken für alte UFC-Kämpfer ist. Wenn wir doch schon von dem Benson Henderson reden, Chael Sonnen, Lyoto Machida, ich weiß nicht, Tito Ortiz, Ryan Bader, sind die
Rory McDonald.
Ja, sind die nicht alle schon über 40?
Oh, will ich mich jetzt nicht festlegen, aber die sind alle schon ein bisschen älter, ja.
Ja, und dann haben wir einen Michael Chandler, der jetzt abgeliefert hat gegen Benson Henderson.
Benson Henderson, ja.
Ja, und was sagt Michael Chandler? Oh, ich würde gerne in die UFC. Und Dana White sagt, boah, der hat sich gut gezeigt, den könnte man schon mal in die UFC holen. Also,
wäre interessant, ja, auf jeden Fall. Ich würde ihn auch gerne sehen. Ist es nicht sogar ein Trainingspartner von Kamaru Usman?
Das weiß ich gerade nicht. Aber
ich glaube, die trainieren zusammen. Ich meine, ich hätte mal Trainingsaufnahmen von denen gesehen.
Ich habe einfach so das Gefühl, dass die sehr, sehr Starken von Bellator zu UFC gehen und die entweder mit der UFC unzufrieden sind, wie eine Chris Cyborg oder ein Musasi, oder eben Leute, die einfach schon sehr alt sind. Ne? Also, ich bin mir sicher, ein Oleinik hat schon ein Angebot von Bellator. Ein Werdum sowieso. Overeem auch, aber die verdienen alle genug in der UFC. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass, ja, ich weiß nicht, ich persönlich finde Bellator nicht attraktiv. Macht mir keinen Spaß.
Ja, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich gucke schon gerne, aber ich gucke ja alles. Ich bin ja echt so ein Junkie, ich bin ja voll auf Droge. Ich gucke ja hier Dana White Contender-Serie, ich gucke Bellator, ich gucke One Championship, ich gucke ja allen möglichen Scheiß. Also jede freie Minute nutze ich und gucke mir irgendwelche Kämpfe an. Und ich hänge halt auch so ein bisschen an diesen alten Kämpfern, das gebe ich halt auch zu, weil ich mit denen halt groß geworden bin. Aber prinzipiell gebe ich dir da recht, es kommt halt einfach nicht an die UFC dran. Und klar, es ist so ein bisschen, nennen wir es mal, zweite Bundesliga, ohne dass das böse gemeint ist.
Ja, gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Episode auch damit. War eine ausführliche Episode auf jeden Fall. Und ich würde sagen, Matthias, Schlusswort gehört dir.
Tja, was soll ich sagen, mein Lieber? Ich bin erstmal sehr, sehr dankbar, dass im Moment so viele Veranstaltungen stattfinden. Und wir haben im September und Oktober wirklich tolle, tolle UFC-Veranstaltungen. Da macht es Spaß zuzuschauen. Davon misst man auch zum Glück die Zuschauer nicht so sehr, auch wenn ich mir mal wieder volle Hallen wünschen würde. Aber da muss man schon ein Kompliment aussprechen. Die UFC lässt sich nicht lumpen. Da kommen viele gute Kämpfe auf uns zu. Und demzufolge würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr bei uns im Podcast wieder reinhört, beziehungsweise den Carsten unterstützt mit seinem YouTube-Kanal. Da gibt es nämlich alle Informationen über die UFC, über die Kämpfer etc. Wirklich spannende Sachen. Das kann ich euch leider nicht liefern, aber wenn mal jemand Langeweile hat und möchte ein bisschen was über Fitnesstraining, Bodybuilding etc. und ein paar andere Sachen hören, der kann gerne auch mal auf meinem YouTube-Kanal bei Mighty Matze reinschauen. Also vielen Dank an der Stelle für euren Support. Richtig super von euch. Ich bekomme auch immer wieder auf Instagram Nachrichten zugesendet. Wann ist der nächste Podcast und könnt ihr mal darüber reden und dieses und jenes. Das freut einen natürlich und dann macht die Arbeit umso viel mehr Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.